Einen wunderschönen guten Morgen euch hier vor Ort und auch euch zu Hause. Wer kennt noch das Sandmännchen? Und nun gebt fein Acht, ich habe euch etwas mitgebracht. Das sind gar nicht mehr so viele, die Oldies, ne? Damals gab es ja nicht so 10.000 Programme, sondern da gab es das erste, das zweite und das dritte. Und dann meine Oma immer, gibt's heute was? Und das Sandmännchen durften wir immer gucken. Also ich habe euch etwas mitgebracht und zwar eine richtig tolle, coole Geschichte. Und das ist nicht nur ein Gleichnis oder irgendeine assoziative Geschichte, sondern es ist eine Begebenheit im Leben von Jesus. Und das sind eine dieser Begebenheiten im Leben von Jesus, wo ich wirklich denke, wow, Herr, du bist so anders als wir von Haus aus. Ihr werdet gleich merken, warum ich das sage. Wir hören aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 7, die Verse 36 bis 50. Einer der Pharisäer hatte ihn, also Jesus, zum Essen eingeladen. Und er ging in das Haus des Pharisäers und begab sich zu Tisch. Und siehe, eine Frau, die in der Stadt lebte, eine Sünderin, erfuhr, dass er im Haus des Pharisäers zu Tisch war. Da kam sie mit einem Alabastergefäß voll wohlriechendem Öl und trat von hinten an ihn heran zu seinen Füßen. Dabei weinte sie und begann, mit ihren Tränen seine Füße zu benetzen. Sie trocknete seine Füße mit den Haaren ihres Hauptes, küsste sie und salbte sie mit dem Öl. Als der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, sagte er zu sich selbst, wenn dieser wirklich ein Prophet wäre, müsste er wissen, was das für eine Frau ist, die ihn berührt, dass sie eine Sünderin ist. Da antwortete ihm Jesus und sagte, Simon, ich möchte dir etwas sagen. Er erwiderte, sprich, Meister. Ein Geldverleiher hatte zwei Schuldner. Der eine war ihm 500 Denare schuldig, der andere 50. Als sie ihre Schulden nicht bezahlen konnten, schenkte er sie beiden. Wer von ihnen wird nun mehr lieben? Simon antwortete, ich nehme an, der, dem er mehr geschenkt hat. Jesus sagte zu ihm, du hast recht geurteilt. Dann wandte er sich der Frau zu und sagte zu Simon, siehst du diese Frau? Als ich in dein Haus kam, hast du mir kein Wasser für die Füße gegeben. Sie aber hat meine Füße mit ihren Tränen benetzt und sie mit ihren Haaren abgetrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Sie aber hat, seit ich hier bin, unaufhörlich meine Füße geküsst. Du hast mir nicht das Haupt mit Öl gesalbt. Sie aber hat mit Balsam meine Füße gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihr sind ihre vielen Sünden vergeben, weil sie viel geliebt hat. Wem aber nur wenig vergeben wird, der liebt wenig. Dann sagte er zu ihr, deine Sünden sind dir vergeben. Da begannen die anderen Gäste bei sich selbst zu sagen, wer ist das, dass er sogar Sünden vergibt? Er aber sagte zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet, geh in Frieden. Amen. Gibt es in deinem Leben so eine peinliche Situation, wo du sagst, wo ist hier der Knopf, dass der Boden aufgeht? Ich bin nicht da. Mich hat keiner gesehen. Ich glaube, jeder von uns, wir haben jetzt nicht die Zeit, das wäre mal was für einen lustigen Abend in der Gemeindefreizeit, mal die peinlichste Situation in deinem Leben uns gegenseitig zu erzählen. Ich glaube, der Simon könnte da mitreden. Warum? Wir haben es gerade gehört. Er war ein Pharisäer. Was heißt das? Er war ein besonders frommer, ernsthafter Jude, der versuchte, alle Gebote Gottes zu befolgen, weil er Gott ehren wollte, weil er sein ganzes Leben für Gott leben wollte. Und dieser Pharisäer, dieser ernsthafte Jude, hatte nun von diesem Jesus gehört. Dieser Wanderprediger, dieser Rabbi, der umherzog, Scharen von Menschen folgten ihm, hingen an seinen Lippen. Er heilte viele Kranke, man munkelte sogar, ist das vielleicht der neue Messias? Oder die Schriftgelehrten, das ist ein Scharlatan. Simon wollte sich selbst ein Bild von diesem Jesus machen. Und so lädt er ihn ein in sein Haus und bereitet sicherlich ein wahnsinnig opulentes Mahl vor, will diesen Rabbi ehren, aber ihm auch so ein bisschen auf den Zahn fühlen. Wer ist dieser Jesus? Kann er meinen Fragen standhalten? Kann er mitreden auf einem theologisch hohen Niveau? Und so bereitet er dieses wundervolle Essen vor. Alles läuft super, Smalltalk, vielleicht auch tiefe theologische Themen, die da gewälzt werden. Und plötzlich ging die Tür auf. Und da kam diese Person, die jeder in der Stadt kannte, der wusste, wie sie ihr Geld verdiente, die kam einfach rein als ungebetener Gast und stürzte sich auf Jesus zu seinen Füßen. Und sie war so am Schluchzen, dass Sturzbäche von Tränen aus ihren Augen flossen. Und ja, sie kam zu den Füßen von Jesus und beugte sich darüber und diese Tränen strömten auf die nackten Füße dieses Gastes. Wie peinlich, wie unfassbar ungehörig, wie skandalös war dieses Verhalten dieser Frau. Und schon wir heute fänden das doch sehr merkwürdig. Stell dir das mal vor, dass ja, bei dir, du hast jemand ganz Besonderes zum Essen eingeladen. Plötzlich kommt ein ungebetener Gast, der vielleicht eher in St. Pauli zu Hause ist oder so und macht sich über deinen Gast her. Auch da wären wir schon heute total entrüstet. Wir denken, was ist denn jetzt hier los? Habe ich irgendwas verpasst? Das ist einfach so aus dem Himmel und so unfassbar. Und damals war das noch etwas anderes, weil eine Frau damals galt ja nichts. Die galt höchstens gut genug, die Männer zu bedienen bei Tisch und theologisch mitreden schon gar nicht. Was für eine peinliche Situation, was für ein Skandal. Und ich kann mir vorstellen, dass der Simon knallrot wurde und dass er sich nicht entscheiden konnte zwischen Scham und Wut. Also in ihm war es am Kochen und er war total entrüstet über diese Prostituierte, über diese Frau, aber er war noch mehr entsetzt über Jesus, denn dem schien das zu gefallen. Der war nicht vollkommen entsetzt und hat diese Frau weggeschleudert, weg mit dir, du bist unrein, weißt du nicht, mit wem du es zu tun hast? Ich bin der heilige Jesus. Oder auch nicht ein bisschen sanfter, dass er gesagt hätte, meine Tochter, ich sehe, du bist ja gerade sehr emotional hier unterwegs, aber ich habe nachher vielleicht noch ein bisschen Zeit für dich. Das passt jetzt gerade nicht. Wir sind hier in einem wichtigen theologischen Diskurs. Nein, dieser Jesus, dem schien das sogar zu gefallen. Der wendet sich auch noch dieser Person zu. Und für Simon hatte sich Jesus damit entlarvt. Er war durch seine Prüfung durchgefallen. Er wollte ihm ja so auf den Zahn fühlen. Wer ist dieser Jesus? Und für den Simon war das vollkommen klar. Er sagt, wenn er wirklich ein Prophet wäre, dann wüsste er, von wem er sich da berühren lässt, dass sie eine Sünderin ist. Für Simon war das glasklar. Jesus hatte sich entlarvt. Er war nicht der tolle Prophet, der geistliche Meister, zu dem alle aufblickten. Sein Urteil steht fest. Puh, Jesus durchgefallen. Und ich liebe es, wie Jesus dann den Spieß umdreht in dieser Geschichte. Das finde ich immer wieder so entwaffnend, aber auch so überführend für unser eigenes Herz. Und in wenigen Sätzen um diesem kleinen Gleichnis, was wir gerade gehört haben, überführt er den Simon seiner eigenen Engherzigkeit, seiner Gesetzlichkeit. Warum? Weil Jesus plötzlich einen vollkommen anderen Maßstab aufrichtet. Da ist nicht mehr der groß und bewundernswert, der eine möglichst heile, fromme Fassade nach außen hat, der möglichst viel theologisch weiß und alle Gebote und Gesetze auswendig kann. Nein, Jesus hat einen vollkommen anderen Maßstab. Und das ist Liebe. Bei Jesus heißt es zuerst, wer liebt mehr? Wer liebt mehr? Und dann wendet er sich diesem Simon zu und sagt, siehst du diese Frau? Siehst du diese Frau? Und ich glaube, dass Jesus uns heute einlädt, auf diese Frau zu schauen und sie uns zum Vorbild zu nehmen. Und ich glaube, dass wir zwei Bereiche aus dieser Begebenheit herausfiltern können, die für uns heute relevant sind, für unser eigenes geistliches Leben, für unser Christsein, dass wir durch diese Geschichte erkennen können, worauf es eigentlich Jesus ankommt in unserem geistlichen Leben. Und ich habe dazu zwei Punkte. Der erste, Jesus will nicht Gast, sondern Gott sein in deinem Leben. Jesus will nicht Gast, sondern Gott sein in deinem Leben. Das sehen wir hier. Simon hat Jesus als Gast eingeladen, hat alles aufgetischt, vielleicht das Haus geputzt, ich weiß nicht was alles. Hat alles vorbereitet. Und dann plötzlich in der Art, wie Jesus mit ihm redet, wo Jesus ihm zeigt, er ist sehr wohl ein Prophet, er kennt sehr wohl die innersten Gedanken und Regungen im Herzen von Simon. Jesus überführt diesen Simon in seinem kleinen, mini-geistlichen Weltbild, vollkommen gefangen in Gesetzlichkeit. Er überführt diesen Simon und Simon erkennt plötzlich, in Jesus habe ich mir nicht einen Gast eingeladen, in Jesus habe ich Gott selber eingeladen, in mein Haus zu kommen. Und er erkennt plötzlich, Jesus ist nicht ein Gast, auch nicht irgendein Rabbi. In Jesus habe ich es mit Gott selber zu tun. Und indem Jesus ihm die innersten Gedanken seines Herzens zeigt, erkennt Simon, Jesus möchte nicht nur irgendwie einen Raum haben in meinem Leben, nicht nur irgendwas Schlaues von sich geben, nicht nur irgendwelche frommen Werke. Nein, Jesus will mein Herz. Er will mein ganzes Leben. Er will Herr sein in meinem Leben. Er will Gott sein in meinem Leben und nicht nur ein Gast. Und das dürfen wir übertragen heute auf unser geistliches Leben. Vielleicht hast du vor langer Zeit oder auch vor kürzerem Jesus eingeladen, in dein Leben zu kommen, in dein Herz zu kommen. Und Jesus ist gekommen. Und Jesus hat dich von innen heraus ausgefüllt mit diesem neuen Leben, von dem wir gerade gehört haben. Aber ich glaube, dass Jesus uns heute neu fragt, gehört mir wirklich dein Lebenshaus? Erlaubst du mir wirklich, in deinem ganzen Lebenshaus im Bild gesprochen, Herr zu sein, Gott zu sein? Oder hast du mir nur wie Simon das wohlgeputzte Wohnzimmer für ein paar Stunden geöffnet? Oder sonntagmorgens 2 Stunden im Gottesdienst und vielleicht nochmal eine kurze Zeit im Haus oder in der Dienstgruppe? Jesus möchte Herr und Gott sein in unserem ganzen Leben. Und er möchte, dass wir ihm alle Türen öffnen, dass es keine verschlossenen Türen vor Jesus gibt, keine jesusfreien Zonen in unserem Leben. Und wenn wir mal in diesem Bild weitergehen, lädst du Jesus ein, in deiner Küche am Tisch Platz zu nehmen? Wie sieht es aus mit deinen Essens- und Trinkgewohnheiten? Bist du da in dem, was du glaubst, was dir gut tut? Bist du da in Freiheit? Bist du da in dieser Liebe von Jesus? Wie sieht es aus mit deinem Keller? Gibt es da noch alles mögliche Gerümpel? Alle möglichen Dinge, die sich vielleicht auch im Laufe deines Lebens angesammelt haben. Unvergebenheit, Groll, Bitterkeit. Dinge, die du nie mit Gott besprochen hast, weil sie dir zu peinlich waren, selbst diesem Jesus, der dich liebt. Welchen Schrott deines Lebens schleppst du noch mit dir rum? Jesus sagt, komm, wir machen Frühjahrsputz. Erlaube mir, dir diese Dinge zu zeigen. Die beschweren dich, die hängen an dir dran, die ziehen dich runter. Erlaube mir, dir diese Lasten abzunehmen, dir diese Sünden zu vergeben. Oder wie sieht's aus mit deiner Fernseh- oder Internet-Ecke? Sagst du, Jesus, komm, du bist herzlich eingeladen, wir schauen diesen Film zusammen oder diese Sendung oder diesen Beitrag. Auch da gerade in unserer Zeit, wo wir uns so viel reinziehen, ja, von Social Media oder ja, im Internet oder Fernsehen, auch da auf unser Herz zu achten und immer wieder Jesus zu fragen, Jesus, tut mir das gut? Ist das okay? Und Jesus wird da nicht sitzen mit seinem schwarzen Stift und Zensur aus und so, wie es ja so schwarze Balken gibt, so im Fernsehen oder so. Nein, Jesus weiß, wir sind Menschen, wir brauchen auch mal Unterhaltung, auch wenn es was Blödes ist. Oder wir brauchen irgendwie einfach auch mal etwas, wo wir abschalten können. So ist Jesus nicht. Aber es gibt eine Grenze und Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und wir wissen das sehr wohl. Wie fühlst du dich nach so einem Beitrag, den du dir anguckst, wo vielleicht ja sehr negativ auch über andere geredet wird? Wenn du Gewaltszenen siehst oder unendliche Sexszenen oder ich weiß nicht was, der Heilige Geist in dir, er ist mit dir, er schaut diese Dinge mit dir an. Und achte mal auf dein Herz. Geht es dir danach besser? Bist du danach entspannt? Oder merkst du eigentlich, lenkt es dich nicht nur ab von Jesus, sondern es schadet eigentlich ja, dem, was gut ist in dir, was das Schöne, was das Liebevolle, was das Helle will. Wie sieht's aus mit dem Schlafzimmer? Mit deinen Schlafgewohnheiten, mit Ruhezeiten? Hast du eine gute Work-Life-Balance? Achtest du auf dich? Dein Körper ist auch ein Stück Schöpfung und Jesus möchte, dass wir damit wohl umgehen. Genauso mit unserer Sexualität. Ist Jesus auch dort der Herr in deinem Leben über deine Gedanken? Über die Art, mit wem du Sex hast oder die Art, wie du Sex hast. Auch da möchte Jesus Herr sein. Warum? Nicht, weil er alles kontrollieren will, weil er uns den Spaß nicht gönnt, sondern weil er will, dass diese Liebe Gottes, diese Schönheit, diese Freiheit Gottes immer mehr in deinem Leben, ja, sich einfach entfalten kann. Ich glaube, dass Jesus gerne einen Frühjahrsputz machen möchte, in meinem und in deinem Leben, in unserer Gemeinde. Und dass er Herr sein will in unserem ganzen Leben. Dass er bei dem einen dies, bei dem anderen das aufräumt. Und wir sollten uns davor hüten, wie dieser Simon, auf den anderen zu gucken. Das ist aber ein Sünder, der ist aber, das hat er noch nicht, oder die unter den Füßen. Jeder achte auf sein eigenes Herz. Und jeder gucke, was ist in meinem Lebenshaus noch für Schrott oder für Dinge, die vielleicht kein anderer weiß. Gott will nicht, dass wir eine fromme Fassade hier voneinander aufbauen in unserer Gemeinde. Ja, wir sollen und dürfen uns anspornen. Wir sollen uns gegenseitig Vorbilder sein, aber wir sollen uns gegenseitig hilfreich sein, um immer mehr in diese Freiheit, diese Freude hineinzukommen, wenn Jesus ganz Herr ist in unserem Lebenshaus. Und der zweite Punkt, den wir aus dieser Geschichte für unseren Glauben ja einfach vor Augen geführt bekommen. Jesus sehnt sich nach einer tiefen Liebesbeziehung zu dir. Jesus sehnt sich nach einer tiefen Liebesbeziehung zu dir. Ich weiß nicht, wie du dieses Verhalten dieser Frau für dich so empfindest. Ich habe das ja versucht, so ein bisschen aufzuzeigen. Und was hier so besonders ist, ist, wie Jesus reagiert. Ich meine, Jesus war ein Kind seiner Zeit. Er war auch Jude durch und durch. Und denn er wusste, was sich gehört und was sich nicht gehört. Und dennoch reagiert er so anders, als jeder andere fromme Jude es damals getan hätte. War Jesus in dieser Freiheit komplett anders zu reagieren auf diese Frau? Er distanziert sich nicht, er scheucht sie nicht weg. Du Stück Dreck, was willst du hier? Nein, im Gegenteil, er wendet sich ihr zu und sagt dem Simon damals und auch dir und mir heute, siehst du, diese Frau? Und dann führt er dem Simon vor Augen wie ein Spiegel, in dem er plötzlich erkennen kann, wow, was hat diese Frau, was ich nicht habe? Sie ist gekommen und er selber, Simon, hat Jesus kein Wasser für die Füße angeboten, was damals üblich war. Diese Frau aber weint ihre Tränen und ja, weint ihre Tränen, das Innerste ihrer Seele schenkt sie Jesus. Und er, Simon, hat am Anfang Jesus keinen Kuss gegeben. Aber diese Frau ist unaufhörlich dabei, Jesu die Füße zu küssen, seine Füße zu überhäufen mit diesem tiefsten Liebesbeweis. Er hat kein Salböl für Jesus gehabt, aber diese Frau schenkt kostbarstes Salböl einfach so für Jesus. Und plötzlich guckt dieser Simon in diesen Spiegel, den Jesus ihm vorhält. Und diese Frage heißt an Simon, liebst du mich so wie diese Frau? Und Jesus fragt auch dich und mich heute, liebst du mich so, wie ich es verdient habe? Liebst du mich so wie diese Frau mit deinem ganzen Wesen? Erlaubst du mir nicht nur Herr zu sein in deinem Leben, sondern liebst du mich? Liebst du mich um meiner selbst willen? Und vielleicht hast du so diesen Wunsch, wenn ich das jetzt so sage, ja, ich möchte ja Jesus auch mehr lieben. Wie kann ich Jesus mehr lieben? Lieben. Und schauen wir auf diese Frau. Was war bei ihr so besonders? Ich glaube, dass sie Jesus eben nicht einfach als einem Gast begegnet ist, sondern dass sie Gott in Jesus erkannt hat, dass sie eine Gottesbegegnung hatte in Jesus. Und dass sie auch in Jesus nicht nur einem Propheten oder einem Heiler begegnet ist, einem weisen Rabbi, sondern ihrem Retter. Sie ist Jesus begegnet und sie wusste, Jesus ist meine Rettung. Was heißt das? Wenn wir Jesus als unserem Retter begegnen, dann begegnen wir Gott in seinem tiefsten Wesen. Und das heißt zuerst seiner Liebe und Barmherzigkeit, seiner vollkommen verschwenderischen, bedingungslosen Liebe für dich und mich und für jeden Menschen. Aber, und das macht Jesus so besonders, es ist eine heilige Liebe. Es ist keine billige Liebe. Es ist nicht einfach, ja, irgendein Mitleid oder irgendwelche Emotionen. Nein, es ist die heilige Liebe Gottes. Und wir können Gottes Liebe nur begegnen in seiner Heiligkeit. Und wir können der Heiligkeit Gottes nur begegnen in seiner Liebe. Gott ist Liebe und Gott ist heilig. Das können wir niemals voneinander trennen. Das ist ja gerade das Besondere an Gott. Er ist vollkommen heilig und gleichzeitig ist er vollkommen barmherzige, hingewandte, uns zugewandte, erbarmende Liebe Gottes. Und diesem Gott ist diese Sünderin begegnet. Und wenn wir diesem Gott begegnen in seiner Heiligkeit und in seiner Liebe, dann geschieht etwas Dreifaches. Als erstes, wir erkennen unser eigenes Herz. Wir erkennen unsere eigene Unheiligkeit. Und ich weiß nicht, ob du schon mal Gott in seiner Heiligkeit begegnet bist. Ich weiß noch kurz vor meiner Taufe, das ist jetzt schon viele Jahre her, meiner Glaubenstaufe, saß ich da in dem Taufkleid. Das war damals noch in einer anderen Gemeinde, wo wir uns eingemietet hatten, weil wir kein eigenes Taufbecken hatten. Und plötzlich war es mir so klar, ich bin diesem heiligen Gott begegnet. Und ich wusste, ich habe nichts vorzuweisen. Nichts, nichts, überhaupt gar nichts, was vor Gott Bestand haben könnte. Nichts aus meiner Vergangenheit, auch nichts, was ich jemals für ihn tun könnte. Das war mir so klar. Nichts habe ich vor Gott aufzuweisen, was mir erlauben könnte, in seine Gegenwart zu treten und schon gar nicht die Ewigkeit mit ihm zu verbringen. Und ich habe Gottes Heiligkeit erkannt, dass er vollkommen rein und heilig ist. Aber das Entscheidende war, und da ging es mir wie dieser Frau, dass ich auch nur noch heulen konnte, gleichzeitig diese barmherzige Liebe in dieser Begegnung mit dem heiligen Gott zu erfahren. Diese Liebe, die nicht liebt, weil wir irgendwas vorzuweisen hätten, sondern diese Liebe, die einfach liebt, weil Gott Gott ist. Und weil diese Liebe frei ist, jeden zu lieben. Diese Liebe ist nicht an Bedingungen geknüpft, sondern diese Liebe ist Gottes Liebe, mit der er dich vollkommen unverdient liebt. Und ich glaube, dass diese Sünderin genau diesem Gott begegnet ist, der vollkommen heilig ist und in dieser Heiligkeit gleichzeitig vollkommen barmherzige Liebe. Und das wünsche ich mir für unsere Gemeinde, dass die Gegenwart Gottes, des Heiligen Geistes hier so zunimmt, dass wenn Menschen reinkommen, dass hier keiner steht und sagt, der Rock ist zu kurz oder dies oder das oder diese Lebensgewohnheit. Ja, wir sollen auch einander ermahnen und ich glaube, das wird Gott auch mehr schenken. Je mehr die Liebe wächst, desto mehr haben wir auch die Freiheit, einander zu helfen, auch mal Dinge anzusprechen. Das gehört zu unserem Christsein dazu. Aber dass, wenn der Heilige Geist uns nicht überführt, weil wir der heiligen Liebe Gottes begegnet sind, dann geschieht genau das, was mit dem Simon. Dann zeigen wir auf andere und es wird nichts verändern. Jesus ist gekommen, um uns in diese Freiheit hineinzuführen, in diese Freiheit seiner heiligen Liebe. Und er möchte, dass wir, weil wir ihm begegnet sind, unserem Retter. Und das Kreuz steht genau dafür. Das Kreuz steht für die Heiligkeit Gottes. Gott kann nicht einfach sagen, ach, nicht so schlimm, ich wisch das einfach mal weg, ich bin ja Gott. Nein, Gott ist heilig und gerecht. Und deswegen hat jede Sünde, jedes schlechter Gedanke, jede schlechte Tat hat eine Konsequenz. Nur wir mussten sie nicht tragen, sondern Jesus hat sie für uns am Kreuz getragen. In seiner Heiligkeit, weil er heilig war, konnte er deinen ganzen und meinen Schrott, meine Sünde auf sich nehmen. Mit stellvertretend zu leiden und zu sterben in seinen Tod. Und in der Auferstehung empfangen wir dieses neue Leben, dieses neue heilige Leben in Jesus Christus, was zugleich ein Leben in seiner Liebe ist. Halleluja. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in dein und mein Herz durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist heilig. Und was ist die erste Frucht des Geistes? Liebe. Gott möchte dein und mein Herz, dein und mein Leben mit seiner heiligen Liebe fluten. Und ich glaube, wenn wir diesem Gott begegnen, dann wird uns das gehen wie dieser Sünderin. Ja, wir erkennen, wo wir nicht in Gottes Willen leben. Wir erkennen die dunklen Seiten, ja, in unseren Gedanken, unseren Verhaltensweisen oder auch in unserem Lebensstil. Aber wir werden diese Einladung von Jesus hören und spüren, wie wir das von diesem großen Löwen hier vorhin gerade im prophetischen Eindruck hatten. Jesus ruft dich. Jesus ruft dich, um wirklich diese Freiheit, die er für dich am Kreuz errungen hat, dass du wirklich innerlich aufstehen kannst und diese Dinge ablegen kannst, die dich knechten, die dich unfrei machen, die dich erst verführen und dann hinterher anklagen. Jesus hat ein vollkommen neues Leben für dich und mich am Kreuz und in seiner Auferstehung errungen. Halleluja. Und zum Schluss, mir gefällt das, dass Jesus zum Schluss nicht sagt, na, diese Frau, die war eben so emotional und das war eine besondere Sünderin oder so, sondern was sagt er ihr zum Schluss? Dein Glaube hat dich gerettet. Und ich wünsche mir, dass wir viel mehr richtige Begegnung haben mit Jesus. Ich hatte das früher wirklich relativ häufig und ich sehne mich danach, Gott wieder wirklich in der Tiefe zu begegnen. Da sind keine Worte mehr nötig, sondern du weißt, dass du weißt, dass du weißt. Ja, was Sache ist. Aber das können wir nicht machen. Und wir sollten nicht Emotionen und Erfahrungen hinterherlaufen, aber wir sollen Gott hinterherlaufen. Und wir sollen im Glauben hinterherlaufen und sagen, Herr, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Das will ich wirklich sehen, dass die Menschen hier kommen, dass viele von der Straße, viele von draußen kommen, weil diese heilige Liebe Gottes ist attraktiv. Es gibt nichts Attraktiveres auf dieser Erde als diese heilige Liebe Gottes,
durch die hindurch wir bereit sind, unser Leben wirklich neu zu machen, neue Freiheit hineinzukommen, die Freiheit der Kinder Gottes und in allem Jesus allein alle Ehre zu geben. Amen. Ich würde gerne, dass wir eine Zeit der Stille haben. Geh du doch noch mal durch dein Lebenshaus. Das beinhaltet natürlich auch deine Beziehungen in deiner Ehe, zu deinen Kindern, zu deinen Eltern, Großeltern, wie auch immer. Das beinhaltet deine Beziehungen mit anderen Menschen. Es gibt keine Bereiche, die Jesus nicht als der Herr, als der Barmherzige, der dich zur Umkehr ruft, einnehmen will durch diese heilige Liebe. Und schau doch mal für dich persönlich, ja, was möchtest du heute Jesus bringen? Wie diese Sünderin, komm zu ihm im Geiste, wirf dich zu seinen Füßen, bekenne deine Schuld, bekenne deinen Willen umzukehren. Er ist da, um dir zu vergeben und um dir zu helfen, wirklich Dinge neu zu machen. Jesus, du bist so unfassbar, als wir von Hause aus. Und du hast gesagt, du bist nicht gekommen, um zu richten, sondern um zu retten. Du bist unser Retter, Jesus. Herr, und schenk uns doch heute ein klein bisschen mehr, ja, von dieser Erfahrung, wie sehr du uns liebst, Herr. Dass wir das noch tiefer erkennen im Glauben, dass wir das noch tiefer ergreifen und dass es noch mehr zu unserer Erfahrung wird, auch im Alltag, Jesus. Herr, wir bringen dir all unsere Schuld, all das, wo wir wissen aus unserem eigenen Leben, Herr, was noch nicht in deinem Sinne ist oder was noch nicht vollständig in deinem Sinne ist, Herr. Bei dir gibt es immer eine Entwicklung, immer ein Wachstum. Und du bist derjenige, der uns ermutigt heute Morgen. Und du sagst, komm, bring mir deine Schuld, bring mir alle Lebensbereiche. Erlaube mir, Herr zu sein in deinem Leben, dich dir zu vergeben und dich frei zu machen. Und im Namen Jesu spreche ich dir die Vergebung, ja, aller Schuld zu, die du vielleicht eben in der Stille bekannt hast. Jesus Christus hat dir diese Schuld vergeben, denn so wie unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Schuld vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und jetzt komm, Heiliger Geist, Herr, komm mit dieser Liebe, dieser ersten Liebe zu Jesus, flute unsere Herzen, erfülle uns neu, ja, mit dieser Liebe. Selbst dich lieben, aus uns heraus können wir es nicht, aber Heiliger Geist, du willst diese Liebe immer mehr vertiefen in unserem Leben, dass wir nicht mit einem ausgestreckten Zeigefinger umherrennen, um andere von Sünde zu überführen, sondern dass wir selber so erfüllt sind von deiner Liebe, dass wir Sünde lassen und immer mehr einander zur Ermutigung werden, Jesus. Was es heißt, dass du der Herr, unser Gott und unser aller Retter bist, Jesus. Danke dafür, Herr. Amen.